darf ich herzlich begrüßen. Ich möchte heute hier rückwärts stehen bleiben, aus einem ganz eigentümlichen Grund, weil ja die Bilder für mich ja dann auch irgendwie etwas Drittes sind, also fremd sind was für mich, und ich trete in Konfrontation mit meinen eigenen Bildern, versuche sie zu interpretieren, aber Bilder, Visualisierung haben immer eine eigene Dynamik, und ja, und wir werden sehen, wie sich die entfaltet. Nun, der Titel ist ein bisschen kompliziert. Eigentlich hat das geheißen Colorizing Chinese Characters. Das heißt, das Kolorisieren ist, oder Kolorisierung ist schon ein Kunstwort, wahrscheinlich gar nicht so richtig passt. Kolorieren hat man früher bei Fotos gesagt, aber das ist es hier nicht ganz. Und das eigentliche Problem ist eben, dass die Syntax wieder mit Semantik angereichert wird und archaischer Semantik. Und das ist natürlich eine nicht so ganz naive Geschichte. Ich darf beginnen, meine Wege dieser Visualisierung darzulegen. Ja, die Berufssituation des Juristen ist eigentlich eine Text-Text-Arbeit. Das Text zu transformieren, Texte zu verbinden, Verweisungen aufzulösen oder neue Texte zu schreiben, im Wesentlichen das kopieren, was man früher schon gesagt hat, weil die Richter machen das ganz gerne und zitieren sich dann selber, der Gerichtshof sagt es schon. Also wie immer eine Text-Text-Arbeit, die aber für mich irgendwie mental seinerzeit ein Problem war, und daher habe ich dann begonnen, Bilder dazwischen zu schalten, also eine Art Brückenfunktion. Also ich habe den Eindruck gehabt, wenn ich das vor mir sehe, wie hier diese drei Elemente, ja, dann weiß ich, was da los ist ungefähr. Und noch, dass wenn Farben dazu kommen. Also das Bild hat eine Brückenfunktion, und es gibt auch bei Übersetzung so Brückensprachen. Also irgendwie, die nehmen es im Englisch, Französisch, Brückensprachen, übersetzen Portugiesisch in Litauisch über die Brückensprache des Englischen zum Beispiel. Also das Dritte, der zum Komparation ist, kann seine Funktion haben. Und hier ist eben das Bild. Das war einerseits intersubjektiv der Fall, aber auch intersubjektiv. Also es ist durchaus möglich, anderen zu erklären, vielleicht sogar leichter zu erklären, wie etwas ausschaut, und im Unterricht hat das durchaus seine Funktion gehabt. Ja, und es schien mir dann doch, war angemessen, das irgendwie gleichsam Wissenschaft zu überhöhen. Ich habe da viele Jahre ein Seminar gemacht, Semiotik des Rechts. Jeff Bernard war Generalsekretär der Weltgesellschaft für Semiotik, und Bernard Jackson hat sich sehr intensiv mit dem beschäftigt. Also es gab durchaus eine Community, wo diese Art von Visualisierung eine Rolle spielte. Beziehungsweise einige Dinge jetzt auf der Homepage. Ich habe mich relativ schon seit Jahren beschäftigt mit Texten aus diesem Kulturbereich wie Lao Tse, Lü Po Wei, Frühling und Herbst ist Lü Po Wei, Dachsen sein Hirte und jetzt zunehmend I Ching, aber auch Kirchenlieder, ähnliche Dinge. Also das geht weg vom rein juristischen auch in andere Semantiken hinein. Und ein für mich ganz grundlegendes Erlebnis war vor ein paar Jahren das Visualisieren des Buches der Frau Kollegin Walser. Ist ein Gespräch mit dir in Bern, und so als Tröstung für die Bahnfahrt hast du mir das Buch mitgegeben, und ich konnte mich von dem Buch nicht mehr lösen, lese es bis heute immer noch, ja, und es hat einen ganz sonderbaren Stellenwert für mich bekommen. Und zwar, da sind viele Bilder drinnen, abgesehen von dieser aggressiven Justitia, die offenbar in Terrero-Weise da in das Stadium der Gerechtigkeit hineinfährt, auch nicht so ganz aggressionsfrei, um das sozusagen. Bemerkenswert auch die verschiedenen Verkehrszeichen auf ihren Körper. Also, aber ich will sie nicht näher deuten. Aber wir haben dann versucht, eben das mit anderen Strukturen zu verbinden. Und da möchte ich Ihnen ein paar von denen bringen. Zum Beispiel Kauf. Das könnte man so darstellen, dass hier in der Zeit gesehen Käufer, Verkäufer da ist. Die schließen einen Vertrag ab. Das wäre das blaue Element. Und irgendwann einmal wird dann Ware gegen Preis ausgetauscht, hätte ich fast gesagt, also Ware geleistet, der Preis wird bezahlt. Ja, das ist aber nur eine einfache Sicht, noch nicht ganz richtig juristisch, weil im Juristischen kommt dann das, ja, das typische Juristische dazu, wie hier die Obligation zum Beispiel, die besteht so lange im Schuldrecht, bis eben dann das Geschäft abgewickelt ist. Das Ganze kann auch sachenrechtlich gesehen werden. Der Preis ist zunächst im Sachenrecht des Käufers, hoffentlich, um das sozusagen, geht dann über in das Sachenrecht des Verkäufers, umgekehrt genauso Sachenrecht der Ware wird dann übergeben, idealtypisch gesehen. Ja, und das Gesamte ungefähr wäre diese Darstellung. Ich habe ein ganzes Jahr lang mich mit diesem Buch beschäftigt und ein paar hundert von solchen Zeichnern gemacht, vom Anfang bis zum Gnadenrecht gleich am Ende dann. Ja, und dann kam der Punkt, wo eben das Ganze umgekippt ist. Ich habe gedacht, das ist viel zu seriös, viel zu detailliert, viel zu sachbezogen. Das kam auf das Design zurückbrechen. Und das Design schaut dann nicht mehr so aus. Und das kann man auch kippen lassen. Weil ich kann das jetzt so, wenn, man das halt, wenn Sie drei Minuten lang anschauen, dann werden Sie wissen, was beim Kauf und Tausch los ist. Also man kann das auf Strukturen zurückbrechen gleichsam, wie Skelettformen oder ähnlich, also die Struktur selber. Universalia in re, würden die Aristoteliker sagen. Ja, und da plötzlich war dann irgendwo der Übergang fast zur chinesischen Schrift gegeben. Ich bin ein ganzes Jahr lang bei vielen solchen Bildern gemacht und das jetzt, war dann das Schlussbild immer nur die Farbe. Also das eine war die Struktur und dann das letzte, bei diesen Bildern in der Serie endet dann mit einem Bild, wo nur die Farbe mehr da ist. Und es wäre eine Aufgabe für den Studenten zu sagen, was ist das, was sind diese Elemente. Das wäre mein didaktischer Zugang dazu, beschreiben Sie, was da hier los ist. Ja, und das war dann so aufgebaut im Kauf, zunächst die Sachdarstellung, dann die Reduktion auf das Zeichen und am Ende diese Farbdarstellung. Und da, ja, dann geht über das in diesen dritten Teil, nämlich wir haben das übersetzt, zunächst einmal ins Englische, Kollege Vitauster, Syras, aus, ein Informatiker aus Vilnius, Peter Balczek, Professor für E-Government in Krems und der Kollege Wenk, der vor einigen Jahren jetzt in Peking promoviert hat über Informatik. Und das wird übersetzt, die Beschriftung wurde übersetzt, auch ins Chinesische, ist auch bei Weblau auf der Webseite. Und da war dann plötzlich der Gedanke, ja, wenn das so schön schwarz-weiß ist, das schaut ja so aus wie die chinesischen Zeichen, nur ein paar tausend Jahre später. Und wir könnten ja auch die anfärben. Das war dann der eigentliche Punkt. Wenn wir die Zeichen schon haben, und hier haben wir das gemacht, ja, machen wir es auch hier, machen wir es auch dort färbig. Das war der Punkt. Das wäre möglich. Ja, und dann, das ist gleichsam das, die Formel dieses Vortrags, eben die traditionellen Schwarz-Weiß-Zeichen, wie auch bei uns die Schrift ausnahmslos schwarz-weiß ist, bei üblichen Texten, das färbig zu machen, und zwar mit dem Grund, Komplexität zu reduzieren. Also Luhmann hat gemeint, Recht reduziert Komplexität, als Juristin das vertraut. Auch hier geht es darum, Komplexität durch Anfärben, durch Farbgestaltung zu reduzieren. Und dann haben wir ein Projekt entwickelt, oder ein Projekt in informellen Sinn. Wir haben dann vielleicht 20, 30 solcher Bilder realisiert. Es gibt ein Buch aus Hongkong, wo ein paar hundert Zeichen auf diese Frühformen, Knochenritzungen, bronzezeitliche Ritzungen und so weiter rückführbar sind. Und ich habe jetzt ein Beispiel genommen, das wäre eben so ein Gefäß mit Wasser. Ich habe das nachgezeichnet, wie das in dem Buch dargestellt ist. Eben, da gibt es mehrere solche Varianten. Das Blau ist das Wasser, das Gefäß offenbar Irren. Ja, und das schaut am Ende so aus. Ja, und das ist gleichsam das Problem, also das ist der Punkt. Also ist es möglich oder ist es sinnvoll, die Komplexität eines schwarz-weißen Schriftzeichens in Farben aufzulösen? Das ist die Frage, ob das geht, nicht geht und ob das Sinn hat. Der Kollege Weng hat dann ein Nachwort geschrieben. Er hat auch in mehreren anderen Ebenen bereits präsentiert. Ja, und das ist dieser Teil. Jetzt möchte ich aber eher kritisch dazu auch etwas sagen, weil so ganz linear ist die Geschichte nicht. Es gibt da mehrere Arten der Schrift. Die Bilderschrift ist eben durch Ikonizität gekennzeichnet, es ist eine gewisse Art von Objektbezug. Das muss nicht ähnlich sein, meist wird es ähnlich sein, unterschiedlich. Also es gibt dann moderne Piktogramme, kann auch normativ sein, reaktiv. Nicht nur kognitiv. Also Bilderschrift, eine gewisse Ikonizität, eine Abbildungsbeziehung zum Objekt. Wir haben aber hingegen die Lautschrift, die ist kommunikativ, auf die Kommunikation ausgerichtet. Dort präzise, sehr präzis, aber eine fehlende Ikonizität. Also die Lautschrift bildet nicht das ab, worauf sich bezieht. Die Referenz ist was anderes. Aber beide sind ganz stark in Konventionen verankert. Die Lautschrift ganz stark in den Regeln der Rechtschreibung und auch natürlich die Bilderschriften auch, haben auch ganz starke Konventionen, die dahinter stehen. Also so willkürlich ist das Ganze nicht. Der Punkt ist es der, wenn ich jetzt da beginne, die alte Semantik reinzuholen, ja, dann importiere ich atavistische Inhalte. Also das ist nicht so ganz naiv. Also die erste Frage ist, kann man sagen, was das früher war? Ja, wahrscheinlich schon. Aber dann, wenn man das jetzt in dieser Weise explizit macht, die Ursprungssemantik, dann kann das sein, dass es einfach gar nicht mehr so passt. Oder ich habe das Beispiel vorhin gebracht mit der Wand zum Beispiel. Wand heißt früher gewundene Matten. Die haben in der Eiszeit, nach Eiszeit so gewundene Matten gehabt und die als aufgehängt als Wände. Aber heute sind es keine gewundenen Matten mehr. Und Mauer kommt vom Murus, also die Steinmauern der Römer. Also wenn ich das so rein importieren würde, dann passt es eigentlich nicht mehr so ganz. Es ist zwar, der Vorteil wäre hier, die Zeichen fürs Lernen deutlicher zu machen, aber Frage, will man das? Ist eine, also ich würde es durchaus offen sehen. Es ist möglich, sowas zu tun, aber eben, ich würde hier nur ein partieller Nutzen. Also es ist nicht ein universeller Vorgang, aber es kann sein, dass für bestimmte Zwecke das durchaus sinnvoll ist. Ja, und jetzt abschließend gleich, sagen wir, die Zeit soll eher knapp sein für ein Impulsreferat. Syntaxänderungen haben Rückwirkungen auf den Menschen. Also wenn ich die Syntax ändere, das wirkt sich mittelfristig schon auf die Leute aus, die das tun. Und das Zweite ist eben auch die Maschinenkultur. Hallo, servus. Ja, es ist so, dass ich darf dir gleich diesen Sessel anbieten, bitte. Ich begrüße Dr. Roth. Ja. Und das Zweite ist die Maschinenkultur. Also die Syntaxänderung kann sich auf die Maschinen beziehen und da gleich ein Thema, was auch für Weblaufen relevant ist, nämlich Formate. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier Autoren habe und die Autoren sollen Formate benutzen, ja, dann wird das sich auf die Datenbank positiv auswirken, auch vielleicht für die User mit besseren Suchmöglichkeiten. Also eine Syntaxänderung ist nicht so neutral. Das gilt nicht nur für chinesische Zeichen, für chinesische Syntax, sondern auch für unsere Systeme hier. Und das ist gleichsam so das Bild der Perspektive weiter. Es ist natürlich eine Manövriermasse innovativer Entwicklung, vor allem im Zusammenhang mit der Maschinenkultur, mit IT-Kultur. Bestehen ja Möglichkeiten, die durchaus andere Räume eröffnen, sodass wir nicht nur sagen, ja, die anderen können das machen, sollen das machen, sondern auch in gewisser Weise ist es auch in unseren Frames, auch in unseren Kontexten auch ein Thema, dass wir durch eine Syntaxänderung, die aber gerade im IT-Bereich weitergeht, das ist nur die Schreibweise, dass wir da durchaus Dinge machen können, die über das Jetzige hinausgehen. In dem Sinne, ja, danke ich für die Aufmerksamkeit.